Das ist total faszinierend. Ich gehe schon in die Arbeit, obwohl es ja nur 12, 13 Treppenstufen runter sind und dann die also wir haben innen so ein Treppenhaus, was in den Keller auch geht und da trennt ja nur eine ganz, ganz dünne Papiertür vom Obi für 70 €. Trennt ja nur den Arbeitsbereich und den Privatbereich. Und, aber das ist immer schon so gewesen, ja, wenn der Papa in die Arbeit geht, ist der Papa in der Arbeit. Also die Kinder hüpfen eigentlich nicht so durch oder so. Und als wir das hier, als ich die Idee hatte und das meinen Kollegen oder Freunden erzählt habe, oh, ich mache das hier zu Hause und so und nicht in irgendeinem Gewerbegebiet, haben viele gesagt, oh, Stefan, mach das nicht. Dann hast du immer Probleme, hast du immer mit Familie und dann ist es immer zu privat und mach das lieber nicht. Und ich, Gott sei Dank, toi, 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 habe ich da nie Probleme damit gehabt. Also, dass es irgendwann zu, weiß nicht, es sind ja auch Künstler da oder Kunden und das, klar, es gibt diesen extra Eingang oder sowas, aber viele klingeln dann auch mal oben, die ja nicht wissen, was du hast, auch oben geläutet. Ja, ja, macht ja nichts. Ja. Und, aber es ist jetzt, es hat jetzt noch nicht irgendwie genervt und die Kinder sind, also genau, also für die Kinder bin ich schon einfach nicht da. Aber es ist natürlich schön, wenn man mal zum Mittagessen, wenn man jetzt keinen da hat, heute Mittag war ich kurz mit oben. Mhm. Ja, schon auch schon ganz entspannt.
Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Stefan C.
Hallo, mein Name ist Stefan C. Ich bin Tonmeister, Toningenieur und Musikproduzent, selber auch Musiker und betreibe mein eigenes Studio, die Mischbatterie und darf mich mit ganz bunten Projekten glücklich schätzen, dass ich Musik aufnehmen, produzieren darf und dass das mein Lebensinhalt und ja, Zentrum ist, mich mit Musik künstlerisch auseinanderzusetzen.
Und da gleich die Frage bei dem, was du jetzt so alles aufgezählt hast. Du bist Tonmeister und Produzent. Wo ist der Unterschied? Es gibt ja auch noch, vielleicht ist das da schon mit drin, es gibt ja auch den Ingenieur, also den Toningenieur und den Masterer gibt es ja auch noch.
Ja, den Mastering ist eigentlich nur ein technischer Teilbereich unserer Zunft. Das kommt eigentlich, da können wir vielleicht nachher nochmal dazu kommen. Es gibt hier diesen früher gab es den Bereich, das hieß früher auch nur Transfermastering, um einfach verschiedene Zweispurbänder auf das finale Master zu transferieren. Deswegen Transfermaster. Und da hat man auch teilweise dann nochmal minimale klangliche Korrekturen gemacht, um einfach die Titel in Reihenfolge aneinander anzugleichen mit ein bisschen EQ, mit ein bisschen Kompression. Und heute gibt es da Fachmänner dafür, die nur diesen Bereich machen und da auch sehr kreativ nochmal an die Sache rangehen.
Ja. Ich kann mich erinnern, so in den 90ern war das Howie Weinberg.
Ja, der ist heute immer noch eine große Nummer.
Der hat alles gemastert, was so auf dem Markt kam.
Ja, stimmt. Howie hat zum Beispiel die große Nirvana-Platte, dafür ist er ganz weltberühmt dafür geworden. Ja, es gibt da überall auf der Welt so ein paar verstreute Enthusiasten, die sich auf diesen technischen Prozess konzentrieren.
Also, dass Platten einigermaßen dieselbe Lautstärke haben zum Beispiel.
Das gehört sicherlich auch dazu, genau. Ja. Einfach, dass die Durchhörbarkeit eines Titels von A bis Z, also von allen Titeln auf einem Album, dann eben insgesamt gut funktioniert. Das war eigentlich der Kern, ja, Mastering. Und so, wir sind ja, wenn wir jetzt an einem Album arbeiten, ist man ja nicht nur, das ist ja zeitlich ein längerer Prozess, wenn man sagt, man arbeitet mal 3-4 Monate an einem Thema, an 12 bis 14, 15, 16 Songs irgendwie. Und man konzentriert sich ja immer wieder auf die Aufnahmeprozesse, auf die Schnittprozesse und man hat ja immer so eine, so eine Lupe, ist, wie sagt man, sehr makromäßig. Man ist also quasi sehr im Detail. Und so jemand, wenn man dann mit so einer Platte fertig ist und dann das in die Hände des Masterers übergibt, dann hat er meistens, hat er auch nicht viel Zeit, er hat meistens nur 1-2 Tage für so ein Projekt. Also wo man quasi 4 Monate investiert hat, kommt jemand und schaut nochmal so ein bisschen über die Schulter, ein bisschen drüber und hat natürlich eine ganz andere Objektivität und kann mit sehr wenigen Handgriffen quasi nochmal Kontroll hören, so ein bisschen, und auch einfach die nochmal so ein bisschen Input von außen bringen, dass man sagt, okay, wenn man ein bisschen betriebsblind geworden ist oder wenn man sich zu sehr an die klangliche Signatur seines Mixes gewöhnt hat, dann kann jemand von außen nochmal sagen, komm, ich mache das noch ein bisschen wärmer oder ich öffne noch ein bisschen die Höhen, dass es insgesamt besser überliefert. Darum geht es ja eigentlich beim Mastering. Ja.
Und was macht dann ein Toningenieur?
Gut, da sind jetzt die technischen Begrifflichkeiten sind ja da ein bisschen fließend.
Das ist so das, was auf Liner Notes immer steht.
Ne? Ja, also letztlich Toningenieur bist du eigentlich ja nur technischer Bestandteil der Produktion. Also du kümmerst dich um die, du überwachst und kümmerst dich um die technische Durchführung der Aufnahmen. Also Mikrofonposition, Mikrofoneinstellung, Verwendung der richtigen Geräte, auch nicht nur, das heißt der richtigen, aber der passenden oder der Geräte, um die Aufnahme, der Aufnahme eine gewisse Attitude oder eine gewisse Haltung auch schon im Aufnahmeprozess zuzufügen. Konzentriert sich eigentlich auf den technischen Bereich. Da, weil du vorher gesagt hast, Tonmeisterei geht dann eher schon, da ist dieser, der musikalische Prozess auch ein Teil davon. Also ich bin selber ja auch Musiker und kann mich jetzt mit dir artikulieren, wo ich sage, okay, wenn ich mit einem Gitarristen arbeite, dann kann ich mit ihm auch den Tonsatz verhandeln, was jetzt vielleicht der Toningenieur, der kann nur sagen, okay, es klingt gut, aber dem ist es eigentlich egal, ob der jetzt eine Sus 4 oder eine Sus 2 in der Akkordik spielt. Oder also ich kann ja ganz anders auch mit den Musikern arbeiten, wenn ich auch Musiker eben bin. Und das ist eben auch ein Steckenpferd der Geschichte. Und weil du vorher gesagt hast, oder weil ich es vorher so umfassend dargelegt habe, Produzent, da bist du zudem auch noch verantwortlich für die künstlerische Vision des ganzen Projektes. Also du sagst nicht einfach nur, okay, da kommt jemand, der möchte gerne einen Schlagertitel, der so oder so sein soll oder möchte so klingen wie, oder ich sollte jetzt nicht gegen Schlager sein oder sowas, aber es gibt ja so viele unterschiedliche Musik. Und als Produzent kriegst du meistens einen Auftrag von einem Auftraggeber, von der Firma, von der Plattenfirma oder egal, wo das herkommt, auch von Privatmenschen, und sagst, ich hätte gerne, mein Traum ist, ich möchte gerne einen Song oder ein Album oder ich möchte so klingen wie. Und dann, wenn du diesen Auftrag übernimmst, dann hast du eben auch die künstlerische Verantwortung für das gesamte Projekt. Das heißt, welche Musiker lädst du dazu ein, wo du sagst, okay, jeder Musiker hat ja irgendwo seine Qualitäten, vielleicht auch mal Sachen, die er nicht so gut kann. Ich würde jetzt, es gibt Schlagzeuger, die buche ich für Themen, wo der Sound des Menschen einfach sehr gut passt. Und dann es gibt andere Themen, wo man wieder mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Und dann hast du so das ganze künstlerische, den ganzen künstlerischen Blick dafür musst du einfach dann auch, oder die Verantwortung auch tragen können. Genau.
Und was war für dich der Reiz, das zu tun? Du sagst ja, du bist Musiker und die meisten Musiker drängt das ja eigentlich auf die Bühne.
Ja, so hat es ja bei mir auch angefangen. Also letztlich bin ich über einen sehr kurzen Moment in meinem 44-jährigen Leben überhaupt zur Musik erst gekommen. Ich bin mit 13, 14, gab es bei uns ein Schulfest. Ich war am Ignaz-Günther-Gymnasium in Rosenheim und hat eine Band gespielt. Und die Band hat einen Keyboarder ganz frisch dazu bekommen. Und ich glaube, die konnten nur 2 oder 3 Stücke spielen. Und diese 2 oder 3 Stücke haben die eine Stunde auf dem Fahrradständer, Hartplatz da irgendwo gespielt. Und wir standen davor, meine Freunde und ich, und dachten, wow, das wollen wir auch machen. Wir wollen Rockmusik machen. Und haben dann haben uns dann Instrumente gewünscht von unseren Eltern. Und ich hatte davor gar keine musikalische Vorerfahrung oder sowas. Und dachte, okay, der eine hat sich ein Schlagzeug gewünscht, der andere eine Gitarre. Und ich wollte Keyboards machen irgendwie. Und dann hatte ich so ein 90-Mark-Keyboard damals, glaube ich, noch. Ja, na klar, Mark. Durfte ich mir aussuchen und habe dann da so ein bisschen geübt. Und wie man eben so ist mit 13, 14, haben dann viel Zeit im Hobbykeller meiner Eltern verbracht und haben dort dann angefangen, Sachen von Bryan Adams oder sonst irgendwas nachzuspielen und so eine Kinderband eben aufzubauen, wie man das so macht damals. Heute ist es, glaube ich, nicht mehr so verbreitet, aber früher gab es schon.
Anders wahrscheinlich.
War das anders auf jeden Fall. Ja. Und so bin ich tatsächlich zur Musik und dann auch zu dem Aufnahmeding gekommen, weil wir haben dann in diesem Hobbykeller meiner Eltern gab es dann irgendwann ein Mischpult, worüber man geprobt hat. Dann gab es irgendwann mal ein 8-Spur-Kassettendeck oder 4-Spur zuerst, dann ein 8-Spur-Kassettendeck, dann eine Bandmaschine, Viertelzoll, 8-Spur von Fostex. Und so wurde das, weiß nicht, ich war derjenige, der spielerisch mit diesen Sachen vertraut gemacht wurde, irgendwie hier, nimm doch mal auf und so. Und dann
das Los des Keyboarders, oder wie?
Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, warum es mich erwischt hat. Vielleicht war ich einfach nur zufällig eben in diesem Hobbykeller. Und das war halt der Raum meiner Eltern. Und da standen da Mischpulte rum und so weiter und so fort. Das hat mich aber von vornherein sehr fasziniert, was man machen kann. Also wie kann man Musik erstens sehr gut aufnehmen oder wie kann man die emotionale Seite der Musik auch noch so manipulieren, dass es dich noch mehr packt, noch mehr erreicht. Ja, und dann ging es da schon los mit so einem kleinen Hobbystudio, damals noch alles ohne rechnergestützte Möglichkeiten. Das war 1992, 93, so um den Dreh rum, 94. Da gab es noch keine Möglichkeiten, wie wir heute haben. Heute gibt es einen Laptop für 2000 Euro oder was weiß ich, 1500. Und da steht dir die Welt eigentlich offen an technischen Möglichkeiten. Das war damals noch sehr, sehr aufwendig. Man musste günstige Geräte suchen, kaufen, auf dem Gebrauchtmarkt wie wild suchen, was es an Möglichkeiten gibt. Und da hatte ich mir so ein parallel während der Schulzeit so ein eigenes kleines Kellerstudio aufgebaut, was immer weiter gewachsen ist. Und dann haben wir 95 auch ganz am Anfang sogar eine eigene CD aufgenommen mit meiner Band damals. Es war wirklich zu den Anfängen, da war das noch ganz aufwendig und da gab es eigentlich konnte man selber gar keine CDs herstellen eigentlich. Aber haben wir irgendwie alles geschafft, haben uns dann noch über Nacht von befreundeten Musikern irgendwo Geräte ausgeliehen, die wir selber nicht hatten und haben dann irgendwie 24 Stunden durchgemischt und solche Sachen. Also ganz, ganz abenteuerlich. Und heute bin ich tatsächlich quasi immer noch dabei. Ich bin zwar jetzt nicht auf dieser, ich habe die Seiten ja nur gewechselt, also ich mit der Musik ist es dann erstmal nicht ganz so weit gegangen wie damals geplant, so Olympiastadion und so, war ja das auserkorene Ziel zu spielen.
Legitim, oder?
Legitim, genau, als Jugendlicher. Aber im Vergleich zu meinen ganzen anderen Freunden bin ich der Einzige, der wirklich der Musik treu geblieben ist oder heute mit das beruflich mache, mit Musik zu arbeiten und das als meinen Lebensmittelpunkt weiter zu führen, oder wie soll ich sagen.
Ja, und das eben auch als selbstständiger Produzent und nicht eben für eine Firma. Manchmal Albträume? Also weil du ja gerade gesagt hast, ich kann mir für schmales Geld einen Laptop kaufen oder einen Computer kaufen und für noch weniger Geld ganz viel Software. Mhm. Also arbeitest du gegen Home-Producer?
Oder gar nicht mehr. Ich hatte vielleicht, wenn du sagst, Albträume, ich meine, man stellt sich ja auch immer gerne mal wieder die Frage, ob das alles so richtig ist, was man macht. Aber also ich habe das nie in Frage gestellt, sondern eher so weiterführend gedacht, okay, wie kann ich meinen künstlerischen Ansatz noch vertiefen? Also das ist, glaube ich, sowas, wo man immer dazu, wo man immer mehr in sein Portfolio mit dazu baut, wo man einfach immer, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber man wächst ja eigentlich immer mit dem, was man macht. Aber natürlich in der Anfangszeit gab es wahrscheinlich schon mal die eine oder andere schlaflose Nacht, wo man sich gedacht hat, okay, ist das jetzt alles so eine gute Idee gewesen? Aber das ist jetzt Gott sei Dank schon einige Jahre her. Wobei ich hatte das Glück, ich habe 97 Abi auf dem Ignaz gemacht und bin dann auf eine Schule für Tontechnik erst gegangen, die SAE in München, und musste dann im Zusammenhang von dieser Ausbildung irgendwann ein 70-stündiges Praktikum machen. Das hört sich jetzt nicht besonders ausladend an, und ich habe mich damals in ganz großen Studios in München beworben und habe dann Zusage bekommen von einem Studio am Starnberger See, das eben Peter Maffay mal gebaut hat, heute Leslie Mandoki betreut. Und dort habe ich Ende 99 angefangen als Young Gun, als Assistent, als T-Boy, als Tellerwäscher in Anführungszeichen, und habe dort 5 Jahre sehr intensiv gearbeitet. Und ich glaube, wenn ich diese Erfahrung nicht gehabt hätte, dann wäre ich nie so in die Selbstständigkeit gekommen, in der ich heute stehe. Weil das war das erste Mal so, dass man wirklich quasi, dass man diesen Traum auch zu einem Beruf machen kann. Das haben wir also auch im Elternhaus. Dann war es klar, okay, das ist ja ein Job, der auch Geld bringt, oder der, das ist ja eine richtige, ist ja was Ordentliches. Es ist ja nicht nur eine Träumerei mit Summer of 69 von Bryan Adams irgendwie gerade. Ich musste ja auch irgendwie meine Idee auch ins Elternhaus zurückbringen, so nach dem Motto. Und
der Bub sowas Gescheites.
Genau, ja. Und ich glaube, ohne diesen Schritt weiß ich manchmal nicht, wie das alles so gelaufen wäre. Ich wäre wahrscheinlich nicht, ich hätte diesen Hobbykeller meiner Eltern ja nicht wirklich beruflich als Lebensmittelpunkt weiterführen können. Das war ja alles total amateurhaft und wie man eben so anfängt. Aber letztlich, so viel hat sich gar nicht geändert. Es ist heute auch wieder ein Kellerstudio, in dem wir jetzt gerade sitzen. Aber natürlich auf einem ganz anderen professionellen Niveau als damals.
Und in diesem Studio in Starnberg hast du gelernt oder hast du gesehen, dass unabhängiges Arbeiten oder Arbeit in einem unabhängigen Tonstudio funktionieren kann? Oder was meinst du, wenn du sagst, ohne diese Erfahrung hättest du dich nicht?
Ja, das ist halt wirklich ein ordentlicher Beruf ist. Also ja. Das, ich meine, wenn ich jetzt einfach bei mir als Selbstständiger angefangen hätte, Zeitungsinserate zu schalten, bitte nehmt bei mir auf, dann wäre wahrscheinlich auch nie jemand gekommen. Und dort war es eben so, das war dann eben Ende 99, Anfang 2000, da war auch der Musikmarkt noch ein bisschen anders aufgestellt, da war die Tonaufnahme noch, hat eine Wertschöpfung dargestellt. Und damals wurden in 3 Studios wurde rund um die Uhr Musik aufgenommen. Also da wusste man genau, am Donnerstag in 2,5 Wochen nimmt man für diesen und jenen Titel Keyboards auf oder Schlagzeugaufnahmen oder sowas. Also es war wirklich ein intensiver Studiobetrieb, wo sehr viele Leute gemeinsam an Musik gearbeitet haben. Der Musiker, der Produzent, der Toningenieur und so weiter und so fort. Also war wirklich ein Miteinander. Das ist ja heute ein bisschen weniger verbreitet geworden. Heute arbeiten sehr viele Leute eher für sich selbst. Bei mir ist es ja jetzt auch so. Ich bin ja alles, damals war ich nur der Toningenieur. Heute bin ich ja quasi in jeder Funktion, mal mehr, mal weniger, springe ich zwischen den einzelnen Baustellen hin und her und verarzte irgendwie alle gleichzeitig. Aber genau, und das war damals einfach eine sehr, sehr lehrreiche, sehr spannende Zeit. Ich glaube, ich habe auch dadurch meine Wurzeln in die Branche ausgefahren und da auch natürlich Kontakte aufgebaut und gesehen, dass das einfach nicht nur ein Jugendtraum ist, genau.
Und dann hast du dein Studio in Riedering installiert, aufgebaut. Also
ja.
Nicht München oder auch nicht Münchner Dunstkreis. Dann, das ist ja dann schon auch noch mal ein bisschen ab vom Schuss.
Ja, die viel beschriebene Standortfrage. Na, ich hatte damals, also ich habe, wenn man jetzt das noch mal alles überlegt, dann habe ich da 5 Jahre sehr intensiv gearbeitet in Tutzing. Wir haben damals mit meiner Frau in Rosenheim gewohnt. Und Rosenheim, Tutzing sind 110 Kilometer einfach. Das heißt, man fährt ja da auch nicht täglich hin und zurück, sondern man fährt irgendwie montags hin. Dann waren die Studio-Sessions immer sehr intensiv, sehr lang. Es gab dort auf dem Gelände auch Appartements, wo man übernachten konnte. Das heißt, ich bin montags hingefahren, bin meistens erst dann zwei Tage später nach Hause gefahren. Mittwochabend war ich dann irgendwie um 9, 10 wieder zu Hause und am Donnerstag wieder hin und war dann wieder bis Freitag, Samstag dort. Und das lässt sich mal machen für ein paar Jahre, aber über eine gewisse Intensität, also man muss irgendwann sagen, okay, diese Intensität kann man einfach nicht über Jahre aufrechterhalten. Trotzdem
ziehen können.
Ja, da gab's die ein oder andere Möglichkeit, aber das wollten wir einfach nicht machen. Wir hatten dafür auch zu viele Umfelder hier auch in Rosenheim und so. Und dann bin ich Ende 2004 Daddy geworden, das erste Mal. Und dann, das war schon ein bisschen der Grund dazu, anzustoßen, okay, was kann man machen? Kann man dort so die Intensität weiter aufrechterhalten oder muss man eigentlich sagen, okay, man stellt sich ein bisschen mehr auf eigene Beine. Und da war dann die Idee klar, also hier, da wo wir jetzt wohnen, diese Möglichkeit zu umzusetzen, die Studioräumlichkeiten dazu zu bauen. Und wir hatten damals viele Möglichkeiten oder viel überlegt. Und ich wollte eigentlich nie in ein Gewerbegebiet fahren müssen, um dort zur Arbeit zu fahren. Ich wollte nie dieses, ja, wie soll ich das beschreiben? Ich wollte nie in dieses Arbeitnehmertum irgendwie reinfallen. Ich dachte immer, okay, ich muss das eben diese Selbstständigkeit leben und wollte, habe immer gesagt, ich wollte gerne. Ich wollte nicht, wenn ich zu Hause bin oder wie auch immer, ich wollte nie einerseits nie in die Arbeit fahren und ich habe immer spaßhalber gesagt, ich wollte, wenn ich eine künstlerische Idee habe, die mir wichtig ist, auch nach Wetten, das noch im Schlafanzug schnell runtergehen können und einen richtigen Klaviertake einspielen und dann nicht irgendwie faken mit dem Rechner oder sowas. Das war so die Idee, dass man sagt, okay, man macht ein privat geführtes Studio, was weniger Gewerbe- oder Mietobjekt ist, sondern einfach ein Arbeitsumfeld für mich bietet. Und so ist es ja heute auch. Die Leute kommen ja nicht in erster Linie wegen des Studios, sondern in erster Linie, um mit mir zu arbeiten. Und hier finde ich eben alles, was ich dazu brauche. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Entwicklung gewesen. Und das hat sich damals schon war, glaube ich, damals eine sehr, sehr kluge Entscheidung. Aber wenn man jetzt heute, 15 Jahre später, die reine Mietstudio-Landschaft anschaut, dann gibt es eigentlich kein einziges Studio mehr, was wirklich nur auf Vermietung ausgelegt ist.
Was heißt das?
Naja, so, es gab vor 20 Jahren auch die Möglichkeit, es gab nur nur angebotene Studios, in die man sich per Tagessatz einmieten konnte für Tonaufnahmen. Und da fällt mir jetzt spontan eigentlich keines ein, was wirklich nur darauf ausgelegt ist. Sondern es sind ja immer Studiobetriebe, die an Leute, an Produzenten oder Tonmeister gebunden sind, die diese Studios für sich selbst als Lebensmittelpunkt haben.
Und ja. Dann haben die Gäste oder die Musiker, die dann herkommen, auch wahrscheinlich mal einen echten Tapetenwechsel, oder?
Ja.
Durch dieses eben
ja, auf jeden Fall.
Nicht in der Kapitale aufnehmend oder zeitverbringend.
Gut, ich es ist ja nicht jeder Job oder nicht jedes Projekt ist ja wirklich in Präsenz. Wenn ich jetzt nur zum Beispiel mische, dann ist es wirklich oft so, dass ich Themen bekomme, die egal wo die auf der Welt aufgenommen werden, das kann dann, da geht dann der kreative Prozess ist dann im Vordergrund. Das kann in einem Berliner Loft sein oder irgendwo in Kalabrien am Strand, in einem Strandhaus. Da kriege ich von Künstlern einfach die fertigen Sessions zugeschickt und ich kann das hier in mein Umfeld integrieren und einfach eine tolle Mischung dafür machen. Da brauche ich ja gar keinen Menschen hier. Das geht ja heute auch remote und gerade oder über Bildschirme, über Zoom und Facecall oder was es alles für Möglichkeiten gibt, kann man ja da sich auch sehr gut vernetzen. Wenn Projekte oder wenn Bands oder Acts hierher kommen, dann ist es auf jeden Fall immer eine tolle Abwechslung. Und jeder, der hierher kommt, sagt, wow, wie schön ist es denn hier? Wenn du jetzt aus Berlin kommst oder so und du fährst dann irgendwann, du machst die Anreise bis von München und fährst dann in Irschenberg runter. Und dann hast du dieses Alpenpanorama und dann, ich meine, wir sehen das als Rosenheimer oft gar nicht mehr so oder wir schätzen das vielleicht nicht mehr so, aber das ist schon ein Privileg, das machen zu können. Und ich habe jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt bin Gott sei Dank nicht das Problem, dass Menschen den Weg nicht auf sich nehmen wollen. Man könnte ja sagen, ja wieso, man hat so ein Studio, warum ist es in Rosenheim oder in Riedering? So muss es ja eigentlich, sowas muss in Köln sein oder in Hamburg oder in Berlin.
Genau.
Ja. Aber da sind ja viele auch und, und so habe ich hier meine eigene kleine Nische.
Also in der Szene ist der Name Stefan C. ein Begriff. Wenn du das machen willst, rufen C. an.
Mhm, genau. Aber das geht ja auch alles in erster Linie Mund-zu-Mund-Propaganda und man wird einfach in der Branche von Projekt zu Projekt oder von Plattenfirma zu Plattenfirma oder von A&A zu A&A weiterempfohlen.
Ganz kurze Erklärung, was ist A&A?
A&A, Artist and Repertoire, nennt sich die Funktion eines A&R-Managers bei einem Label, der dafür da ist, um einen Künstler herum Sachen zu koordinieren und zu planen. Also gerade in der künstlerischen, also nicht in der Vermarktungsseite der Musik, sondern in der, okay, es kommt ein Künstler, wo soll der hingehen, um seine Platte zu machen und so, also um da Strategien zu entwickeln. So, genau, Artist and Repertoire.
Und du hast eingangs gesagt, dass du als Produzent dafür verantwortlich bist, so den Gesamtüberblick ja auch zu haben. Also welche Musiker passen zu dem Künstler und so. Was ist dabei dein Ansatz? Es gibt ja einmal die Produzenten, die das Beste aus dem, was da ist, rausholen wollen. Und dann gibt es ja, mein erster Gedanke war Stock Aitken Waterman aus den 90ern oder Trevor Horn, die ja eigentlich ihre eigenen Vorstellungen umsetzen wollten. Also was ist dein Ansatz?
Das ist eine gute Frage. Wobei der Ansatz ist ja so, unterschiedlich, wie er nur sein kann. Es kommt ja bei jedem Projekt einfach genau darauf an. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich immer in einer Rolle zurechtfinde und immer genau diesen Weg gehe. Es gibt Projekte, da werde ich genau so als Auftrags- oder als ausführender Produzent dazugeholt, um das Beste aus dem Projekt oder aus dem Act rauszuholen. Da gibt es dann vielleicht auch eine feste Besetzung, die schon in sich zusammenspielt, wo man wirklich mit dem auch mal mit der individuellen, mit dem Musiker einfach arbeiten muss und auch mal sieht, Mist, da wäre es viel einfacher, jetzt jemanden einzufliegen, der sagt, ja cool, das spielt man auch viel schöner, aber wo man wirklich aus dem Individuum das Beste für den Song oder für das Projekt rausholen versucht. Auf jeden Fall. Und es gibt aber auch diese Projekte, wo eigentlich alles so Trevor Horn-mäßig in meinem Kopf entsteht. Und das ist wahrscheinlich das, was mir am meisten Spaß macht, weil man dann einfach keine Kompromisse eingehen muss. Man wirklich sagen kann, okay, man kann sich voll und ganz darauf einlassen, mit wem mache ich was und für was steht dieser Moment, der musikalisch entsteht und mit wem arbeitet man zusammen, dass es am besten funktioniert.
Aber da ist dann wahrscheinlich die Kette eine andere. Also dass du eine Künstlerin oder ein Künstler engagierst und sagst so, und ich möchte, dass du Folgendes tust. Das wird wahrscheinlich nicht mit einem Künstler funktionieren, der sich an dich wendet, oder? Oder wenn ich komme und sage, ich will, dass du mich ganz groß rausbringst. Und dann.
Oh ja, das ist ein lustiges Statement, was du sagst. Ich glaube, darum geht es mir nicht. Es geht mir nicht darum, um jemanden groß rauszubringen, sondern es geht ja darum, dass die Vision, dass die 3 Minuten 30 letztlich, dass die am besten funktionieren. Und ob ein Projekt dann, oder für mich ist ein Projekt dann erfolgreich, wenn man hier rausgeht und sagt, wow, wir haben einen tollen Song gemacht. Ob da jetzt 10 oder 400 Leute oder 400.000 Leute erreicht, ist ja erstmal sekundär, weil das ist ja dann oft auch, hat ganz andere Dynamiken. Die ich ja gar nicht mitkontrollieren kann oder wo man gar nicht mitgestalten kann. Eben, da geht es dann in die Marketingabteilungen oder sowas, Und da sind ja auch, es gibt ja auch Projekte, die dann einfach versemmelt werden, weil die zu schlecht oder weil die falsch beworben werden oder so. Und da kann dann auch der beste Song nichts ausmachen, wenn er nicht gehört wird oder wenn er nicht verbreitet wird.
Gibt es den Punkt, es gibt einen Song, ihr seid alle der Meinung, das ist ein klasse Song. Und der wird aus welchen Gründen auch immer nicht in der Art und Weise wahrgenommen, in der Menge, wie man sich das wünscht für den Song. Gibt es dann den Augenblick, dass du denkst, das ist meine Schuld? Oder ist das in dem Augenblick, wo
das... Nee, das meine ich. Eigentlich gibt es das nicht, weil wir sind uns ja da, wir haben ja das Beste draus gemacht. Also nicht das Beste draus gemacht, wir sind normalerweise dann der Meinung, wir gehen jetzt raus mit einer Nummer, die in sich total schön und total schlüssig ist.
Dann haben es die anderen versemmelt.
Ja. Oder was heißt versemmelt?
Hast du eben gesagt?
Naja, versemmelt, aber muss man Musik die Kunst ist ja nicht unbedingt messbar anhand von Verkaufszahlen oder sowas.
Naja, aber auch. Ist ja, also gerade, wir kommen da ja vielleicht noch zu, du hast ja auch von der Wertschöpfung gesprochen. Es ist ja gerade jetzt Anfang 2021 ein Riesenthema, dass ja eigentlich mit Kunst über Streamingdienste nichts mehr zu verdienen ist. Also was ist heute noch ein musikalischer Erfolg?
Ja, das meinte ich ja eben. Ja. Also ist der musikalische Erfolg ist für mich tatsächlich, wenn ich mir ein Stück wirklich gerne auch nochmal nach einem Jahr anhöre, was ich gemacht habe. Und das ist vielleicht das ist das, was für mich am meisten zählt. Weil ich habe die Möglichkeit, sobald der Track hier aus dem Haus rausgeht, dann kann ich ihn ja nicht mehr, dann kann ich ihm auch nicht mehr weiterhelfen.
Ja.
Und ich würde jetzt nicht so weit gehen, mich dann selbst in Frage zu stellen, nur weil der eine oder andere Titel vielleicht unter seinen Möglichkeiten bleibt, weil die Mechanismen haben wir alle nicht im Griff, warum manche Sachen mehr Aufmerksamkeit bekommen als andere. Und da sind wir heute durch die Art und Weise, wie Musik heute konsumiert wird, ist ja alles so viel schnelllebiger geworden. Und ob man jetzt auf welche Playlist man zufällig irgendwie reinrutscht, das kann dir ja keiner. Vor 15, 20 Jahren konnte man noch mit einer gewissen Strategie an eine Veröffentlichung gehen. Da war klar, man hat ein Video gemacht, das Video ist auf MTV oder Viva auf Rotation gelaufen, dadurch ist man im Radio gelaufen, dadurch hatte man gewisse Eckpunkte, die immer funktioniert haben, die konnte man angehen irgendwie und sagen, okay, check, dann haben wir dieses Format, dann haben wir noch die Nummer auf The Dome, was es damals noch gab, ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, aber wie auch immer, und dann hast du immer so einen Multiplikator und wunderbar, und dann spielst du die Nummer noch im Fernsehgarten und gut ist, und dann bist du gut aufgestellt. Diese Mechanismen sind ja heute eigentlich alle eingebrochen. Also der Künstler ist heute viel, viel mehr noch für sich selbst verantwortlich, irgendwie an seine Audience ranzugehen, über Social Media, über Internet. Alles ist omnipräsent, immer kostenlos zur Verfügung, Stichwort Streaming. Aber so weit wollen wir gar nicht gehen. Deswegen muss die Musik ja trotzdem hergestellt werden oder aufgenommen werden.
Genau dazu, du hast mir vorher dein Studio gezeigt, du arbeitest analog, vornehmlich analog. Und generell ist es doch so, dass ein unheimlicher Aufwand betrieben wird, um einen soundmäßig guten Track herzustellen oder eine Stimmung herzustellen. Ist das eigentlich den Aufwand noch wert, wenn ich mir das mit 56 Bit oder was das, ich kenne jetzt diese Zahlen nicht genau, aber wenn ich mir das auf 20 Euro Kopfhörern in der S-Bahn anhöre?
Ich würde, natürlich sage ich ja, aber der Unterschied wird natürlich immer, ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, aber es wird natürlich Das gibt also, es gibt so eine wunderschöne Karikatur im Internet, habe ich schon mal gesehen. Da steht eben, da ist der Musiker abgebildet, das erste Lied in der Kette. Dann ein Mikrofon, was heute wahrscheinlich um die 25.000 Euro kostet, weil es so sensationell ist und so selten und weltweit so einzigartig. Das wird aufgenommen, dann die Kette geht weiter in einen Kompressor, der genauso teuer ist und genauso rar und genauso selten und mit dem die Beatles schon aufgenommen haben oder Led Zeppelin oder diese ganzen romantischen Geschichten. Dann wurde es auf Band aufgenommen, was auch in einem Gerätepark, was früher den Wert eines Einfamilienhauses überstiegen hat. Früher konnte man nicht anders musizieren, wenn man jetzt eben auch ganz zurückgeht Richtung Beatles oder Led Zeppelin oder sonst irgendwas. Man hat in diesen großen Studios mit einem enormen Aufwand an Technik arbeiten müssen, weil es einfach gar nicht anders ging. Und jetzt, da kommen wir darauf hin, dann wird das Ding gemischt, dann wird es irgendwann digitalisiert, dann kommt irgendwann eine MP3 mit 320 Kilobyte raus und dann wird es auch noch gestreamt, dann nochmal datenreduziert von dem Spotify-Algorithmus und dann eben in Earbuds, die bei jedem, wie nennt man das, wenn man die Marke nicht sagen will, bei jedem Handy oder Smartphone dann mit dabei geliefert sind über Bluetooth, was natürlich dann eine ganz, ganz minimale Bandbreite des Sounderlebnisses klanglich hat. Trotzdem glaube ich aber, dass die Hilfsmittel oder dieses Frontend, mit dem wir aufnehmen, unfassbar wichtig ist, um die Emotionen, während musiziert wird, irgendwie einzufangen. Und natürlich geht was verloren. Man muss auch, das ist das Gleiche, wenn ich hier einen Sänger im Aufnahmeraum stehen habe, sehe ich ihn ja, während er leidet, während er singt um sein Leben, dann spüre ich das ja auch optisch. Wenn ich jetzt nur wenn ich die Augen zumache und das nur noch höre, kommt er da auch schon viel, viel weniger Prozent an. Und so ähnlich ist es auch so ein bisschen mit MP3 und diesen Geschichten. Wenn wir jetzt aber noch mit schlechteren Frontend-Sachen rangehen würden, würde ja noch weniger rauskommen aus diesen Earbuds. Das heißt, ich bin schon der Meinung, dass das Frontend unfassbar wichtig ist, um dem Song so viel mitzugeben, dass immer noch ein kleiner Rest übrig bleibt. Und wir können das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Die Zeiten sind einfach vorbei, wie ich das noch kenne, aus dem Hi-Fi-Turm oder als in jedem Wohnzimmer ein Hi-Fi-Turm für 2000 Mark stand, wo man oben im Plattenspieler auflegen konnte oder wo man dann CDs eingelegt hat, das Booklet geöffnet hat, sich dahingesetzt hat und Play gedrückt hat. Musik wird einfach heute, 25 Jahre später, ganz anders wahrgenommen und ist omnipräsent, einfach per Klick, Klick, Next, Next.
Ja, aber das ist ja das eine, aber das andere ist ja auch, eigentlich wäre ja auch die technische Voraussetzung da, also 4G, 5G, klar. Also du kannst ja große Datenmengen in kurzer Zeit streamen wahrscheinlich und auch die Tarife sind ja immer günstiger, also wenn ich mir ein Handy-Tarif nehme, kriege ich ja 20 Gigabyte mit dazu. Ja, also könnte ich ja auch diese qualitativ hochwertige Bandbreite im Stream weitergeben.
Ja, aber du hast ja das Endgerät dazu gar nicht. Da müsstest du ja auch Kopfhörer dabei haben, die dann...
Die also auch, das ist der Flaschenhals.
Dann. Ja, auf jeden Fall, das meine ich schon. Also okay. Da...
Und die Handys haben ja auch unfassbar viel Speicher. Also da
die Datenraten wären alle da. Das ist jetzt die große Frage, warum der Konsument da nicht angesprochen werden kann, da rein zu investieren in eine audiophilere Wiedergabe der Streaming-Formate. Es gibt einige, oder da bin ich jetzt nicht so der Fachmann, aber es gibt oder gab einige Versuche mit diesem hochauflösenden Audio-Streaming. Ich glaube, Tidal oder Gab hatte, glaube ich, sowas.
Ja.
Weiß ich nicht genau. Aber es ist, glaube ich, nicht besonders weit verbreitet für den Gros der Konsumenten.
Aber das ist nichts, was man schon mitdenkt, wenn man hier anfängt.
Nein. Auf keinen Fall. Es gibt so eine moderne Sage, dass es angeblich Musiken gibt, gerade im Schlager, wo man den Backing-Track, also alles außer der Vocal, ein bisschen kleiner von der Bandbreite her aufnimmt, damit der Unterschied zwischen einer gut aufgenommenen Vocal und einem schäbigen Playback noch ein bisschen drastischer ist, dass die Vocal noch ein bisschen mehr scheint. Kenne ich aber auch nur so eine Yucca-Palmen-Geschichte, kenne ich auch nur vom Hören sagen. Nein, ich find es toll, wenn Musik eine Energie hat und das auch aufgenommen wird. Und ich habe schon das Gefühl, dass da gar nicht so viel auf der Strecke bleibt. Also von dem, wenn man es mit viel Intensität reinspielt ins System, dann bleibt da auch einiges noch erhalten.
Gibt es heute noch so Referenzplatten? Also ich kann mich erinnern, als die CD rausgekommen ist, dann musste man Brothers in Arms von den Dire Straits haben. Und ich meine mich zu erinnern, The Dark Side of the Moon von Pink Floyd war auch sowas, das musste man sich unbedingt anhören, weil das besser nicht ging von der Aufnahme. Gibt es heute sowas noch?
Du meinst im aktuellen Veröffentlichungsreigen?
Ja. Dass man als Produzent oder dass man so unter, weiß ich nicht, es gibt so einen Produzentenstammtisch, hast du diese Platte gehört? Das ist unfassbar.
Eine sehr interessante Frage. Jetzt, wo du mich so fragst und weil du vorher auch gesagt hast, dass ich für meine Seite versuche, sehr viel analog zu arbeiten und eben genau diesen klanglichen Idealen aus den Anfängen aus der Hochzeit der Analogtechnik bei mir auch mit einfließen zu lassen, dann sind wir genau bei diesen Sachen, bei diesen ganz großen alten Platten. Und diese alten Platten wurden mit einer Intensität, mit technischem Schnickschnack und Know-how und Manpower aufgenommen. Sowas ist heute wirklich sehr, sehr schwierig noch umzusetzen, weil einfach die Dimensionen ganz, also die finanziellen Dimensionen das gar nicht mehr hergeben, dass man wie ein Pink Floyd oder sowas sagt, okay, wir gehen ein Jahr in ein Studio, ins Abbey Road, wo der Tag, was weiß ich, 2500 Pfund kostet, um dann irgendwann ein Meisterwerk, von dem wir heute noch sprechen, Dark Side of the Moon, fertig zu haben. Sowas ist heute sehr, sehr schwierig denkbar oder sehr schwer denkbar, sowas.
Ja, es muss ja gar nicht
so. Aber du weißt, wo ich hin will. Ich habe so ein bisschen so dieses, genau in dieser Romantik bewege ich mich klanglich. Ja. Oder versuche ich mich hier klanglich zu bewegen.
Ja, aber dann ist ja wahrscheinlich Brothers in Arms für dich etwas, was du nicht mit der Kneifzange anfasst, weil das ja genau dieser brillante Sound damals gewesen ist, den CD so populär gemacht hat oder populär machen wollte.
Ja, ich find, es ist erstaunlich, aber ich glaube, es gibt die letzten 10, 15 Jahre gibt es keine musikalischen Highlights, die diese Ausschlagkraft oder die diese Dimension haben, wie Sachen wie Queen, Bohemian Rhapsody oder sowas. Das sind einfach Kunstwerke, die nicht nur klanglich, auch musikalisch. Yeah. Da ist heute das Eis dünn.
Weil schon alles gemacht wurde.
Vielleicht auch das.
Eine Frage war tatsächlich auch so, wo gibt es, oder wenn, aus welcher Richtung gibt es noch Innovationen? Ist es wirklich nur noch die Hi-Hat, die programmiert wird? Das ist ja ein großes Thema. Jetzt vielleicht nicht in der Musik, die du produzierst, aber so der Drum-Sound, Hi-Hat und die Bass-Drum. Oder von wo hast aus deiner Wahrnehmung sind noch Innovationen zu erwarten beim Musikproduzieren? Also es gibt ja einmal diese Wall of Sound von Phil Spector damals. Mhm. Wahrscheinlich, das hat wahrscheinlich die Musikproduktion verändert, oder?
Ja, warum nicht? Kann man, glaube ich, schon so sagen.
Und dann habe ich nur noch den Gated Reverb Sound aufgeschrieben bei Phil Collins in the Air Tonight.
Ja. Der eigentlich ja auch aus einem technischen Fehler aufgefallen ist damals, genau, ja, laut Anekdote.
Ist jede Geschichte schon erzählt worden?
So kann man das, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Geschichten, die sich wieder um einzelne, um Recording. Es gibt viele Recording-Anekdoten, die sind aber nicht dafür verantwortlich, dass man jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, dass es jetzt was ganz, ganz Neues ist. Und ich glaube, es muss einfach für diesen kurzen Moment in sich geschlossen irgendwie funktionieren. Und da gibt's ganz viele kleine schöne Anekdoten, die jetzt einfach nicht so diese Scheinkraft haben wie ein legendäres Drum-Fill-In von Phil Collins oder so.
Ja. Und wenn es aus dem Fehler herauskommt, ist es natürlich auch schwer, das vorher schon zu sagen, dass da eine Innovation muss ja.
Oder da waren wir ja gerade, Innovation. Muss es überhaupt Innovation geben? Ich meine, es gibt, ich finde es ja toll, was teilweise im elektronischen Musikbereich, was da an wirklicher künstlerischer Innovation kommt. Ist ja, das ist jetzt nicht so ganz meine Musikrichtung oder meine Produktionsphilosophie. Aber da gibt es ja ganz tolle Themen, also die dann wieder irgendwie ihre Zielgruppe finden irgendwo oder ihre Nische oder ihre
Ich weiß nicht, ob es das geben muss. Es ist mir nur aufgefallen, so beim Nachdenken, dass es mal so eine Zeit lang immer so Platten gab, die muss man gehört haben. Also wenn du das nicht, dann hast du nicht das Gesamte gesehen. So.
Und, ja,
und das ist tatsächlich ein bisschen nach meinem Dafürhalten verschwunden. Aber deckt sich ja mit dem, was du...
Das deckt sich aber auch mit der ganzen Vermarktungsstrategie und mit... Die Musik ist nicht, hat nicht mehr ganz... Oder kann ich jetzt auch nicht sagen, was ist ja wieder... aber das ist ein ganz schwieriger Bereich. Aber wenn man jetzt wirklich versucht nachzudenken, was sind denn die großen Themen, die letzten 10, 15 Jahre zum Beispiel aus Deutschland entstanden sind an Acts? Gibt es noch irgendwelche... Klar, es wird jeden Tag, gibt es was im Radio, was da gespielt wird, aber richtig Künstler, die wirklich viel zu sagen haben, gibt es aktuell auch keine vielen neuen Entwicklungen, die eine Größe einnehmen, wie die ganzen großen alten Haudegen, die wir bei uns noch in der Industrie haben, wie ein, was weiß ich, Peter Maffay oder Herbert Grönemeyer, Westernhagen, da kommt gar nicht so viel nach. Mhm. Also die auch über ein oder zwei Alben hinaus eine Relevanz erhalten.
Yeah.
Ja, echt interessant.
Du sprichst ja gerade die Künstler an. Wenn man sich dein Portfolio anschaut, ist das ja wahnsinnig divers. Ich habe es mir extra ausgedruckt. Ja? Also Placido Domingo, Lionel Richie, aber dann eben auch Doro Pesch. Mhm. Finde ich super. Ja? Klaus Meine, also eben... Das ist ja das ganze klangliche Spektrum. Also von der Oper bis zum Metal. Dann.
Aber das ist ja auch das Spannende letztlich an diesen Geschichten, dass man einfach in unterschiedlichen Rollen mit unterschiedlichen Projekten zu tun hat, wo man mit ganz vielen tollen Leuten zusammenarbeiten darf. Manchmal mehr technisch, manchmal mehr als Produzent, je nachdem, welche Rolle man einfach spielt. Und da sind wir ja genau bei dem Punkt, egal was es letztlich ist, ob jetzt Metal wie Doro, das ist jetzt ganz aktuell, ich habe letztes Jahr für die Rockantenne diesen Titel produziert, ein altes Doro-Lied für immer. Mhm. Das haben wir neu aufgelegt, eben im als Quartett mit Doro eben, dann mit Alex Weselski, der Sänger von Eisbrecher, dann mit Henning Wieland von den Ageblocks, damals Ageblocks, oder sind die im Moment aktuell, weiß ich nicht, ob die noch spielen, und Gil Ofarim zusammen, und da haben wir eine neue Version, eben eine Rock-Antenne-Exclusive-Version gemacht im April 2020, gerade ganz frisch am Anfang der Pandemie, um auch ein bisschen was Positives über den Äther zu schicken, und das war eine sehr, sehr spannende Zusammenarbeit mit den ganzen Kameraden, war sehr gut. Und auch was ganz Besonderes, wenn man eben mit den Menschen da nochmal mit einem ganz alten Song zu tun haben darf und da komplett neuen Wind reinpustet. Ganz spannend.
Aber wie ist das, wenn du auf der einen Seite eben mit einem Opernsänger zusammenarbeitest? Ja. Es rennt einem doch wahrscheinlich der Ruf auch ein bisschen voraus. Und dann, also wie kriegt man da den Spagat hin zu einem Metaller, also Doro Pesch, Klaus Meine, und dann zu einem Bluesmusiker Eric Burdon und dann ja auch die Newcomer oder eher unbekannteren Künstler, die du betreust. Also was ich habe mir so Angst vor einem Label aufgeschrieben. Also wenn du mit einem Metaller arbeitest, hast du Sorge, dass es heißt, oh je, der macht jetzt nur noch Metall. Wenn du mit einem
gar nicht. Da habe ich überhaupt keinen. Wie gesagt, jedes Projekt steht da total für sich.
Aber auch bei denen. Also,
gar nicht.
Also dass die an dich herantreten und sagen, du bist mein Mann.
Nee, das kommt dann, glaube ich, einfach nur aus der Zusammenarbeit, die einfach irgendwie, die sich von irgendjemand her anbahnt oder die irgendwie zusammengewürfelt wird. Bei Herrn Placido Domingo war es eben einfach, da war der technische Aspekt im Vordergrund. Ich meine, der ist weltweit unterwegs und hat eben damals in Salzburg gastiert und musste unbedingt noch an seiner Platte Korrekturen einsingen. Oder wir haben, ich weiß nicht genau, was wir alles gemacht haben. Wir haben, glaube ich, an einer Platte 12, 13 Songs auf dem Tablett gehabt. Und der hat damals in erster Linie jemanden gesucht, der seamless quasi in die Aufnahmen, die schon in New York oder in Los Angeles entstanden sind, da nochmal reingehen kann und eben die technische Qualität hat, um dort anzusetzen. Und das fand ich ja sehr, sehr spannend, dass ich ja da der Einzige im Umfeld von Salzburg war. Und das war der ausschlaggebende Punkt, dass der Produzent kam aus New York, Placido war in Salzburg und dann haben wir hier die Sessions gemacht, um eben an dieser Platte neu zu singen teilweise. Also da war der Backing-Track schon aufgenommen. Und da wurden dann einfach hier mal ein Vers, da mal ein ganzes Lied neu gesungen, da mal ein Chorus, teilweise auch nur ein, zwei Worte oder ein neuer Text, wenn irgendwo im zweiten Vers ein neuer Text geschrieben worden ist. Sowas wurde nochmal neu gemacht. Also da war ich letztlich auch nur der technische Part in diesem Zusammenspiel. Aber natürlich Wahnsinn. Also ich meine, das wenn man sowas machen darf, da hat man im Vorfeld auch ein bisschen, da geht einem auch mal die Düse, dass alles funktioniert. Ich meine, wir sind hier in Riedering und wenn ein Weltstar von diesem Niveau der nimmt ja auch die gleiche Anreise, wie du jetzt auch genommen hast. Und dann wird hier im Versteckten geklingelt, wo hier der Eingang sich versteckt. Und der war am Anfang ein bisschen überrascht, wo er da hingebracht wird von seinem Fahrer. Aber dann nach den Sessions war er wirklich sehr zufrieden. War ein richtiges Highlight auf jeden Fall.
Ist man dann in dem Augenblick Fan, wenn man solchen Altgedienten gegenübertritt?
Ich glaube ja. Also das ist ein sehr interessanter Aspekt. Ich bin, egal was ich mache, in dem Moment liebe ich das und bin ein absoluter Fan davon. Egal was das für ein Thema ist, egal ob was Klassisches oder Metal oder Rock oder sogar Schlagergeschichten. Finde ich einfach wahnsinnig. In dem Moment, man muss es auch, sonst könnte man die Arbeit ja nicht gut machen. Sonst würde ich es ja einfach nur irgendwie machen. Ich versuche wirklich dann, mich da voll und ganz rein zu versetzen und bin dann auch Fan der Musik. Also professioneller Fan in dem Sinne. Ich bin jetzt, auf jeden Fall. Also ich würde die Musik trotzdem jetzt nicht für mich selbst als, oder andersrum beschrieben, wenn man jeden Tag 12 Stunden sich mit Musik auseinandersetzt, die so umfangreich oder so unterschiedlich, wie sie nur sein kann und trotzdem auch immer wieder so über so viel Gleiches dabei, weil so viele Töne gibt es nicht bei uns in der Musik, sind ja nur neu zusammengewürfelt, dann versuche ich mich bei jedem Song, bei jedem Projekt so intensiv darauf einzulassen, dass ich es liebe, aber da wird man natürlich auch ein bisschen, man stumpft natürlich ein bisschen ab, also so die Zeiten, dass man einfach nur eine Platte für sich selbst kauft, weil man so verliebt ist in den Song, die sind leider schon lange vorbei, sondern man will ja dann immer irgendwie anfangen damit gleich wieder, also es geht ja immer das Arbeitshören, da geht ja immer sofort los.
Okay.
Ich sage immer spaßhalber manchmal, die letzte Platte, die ich wirklich für mich gekauft habe, war wahrscheinlich 1997, ein Album von Queensryche war damals so eine Rock-Metal-Band aus Seattle, glaube ich. Das habe ich damals aufgesogen mit 19. Und sonst, ja.
Also es ist tatsächlich so, wenn man sich Platten anhört, dass man sich die Produzenten-Skills
Ja, unterbewusst immer. Es geht immer nur darum, wie klingt die Vocal, wieso ist das so aufgenommen, was ist hier musikalisch, warum spielt da die Gitarre das und ist das nicht eigentlich falsch? Und ja, also man ist da schon immer am Analysieren die ganze Zeit.
Wenn dann diese Künstler hier sind, also gerade die wirklich auch Weltruf haben, benehmen die sich? Man hat ja immer so die Fantasie, dass, also ich kenne Herrn Domingo nicht, ich kenne seinen Namen, ja, also wirklich nur so ein Gedanke, also unter solchen Umständen kann ich nicht arbeiten. So, das ist ja so ein bisschen so ein Ruf, der auch so den Stars vorauseilt.
Es gibt sowas natürlich immer wieder. Es gibt eine Anekdote von, ich habe 2001 für Mercedes einen Song gemacht oder die Zusammenarbeit mit Lionel Richie, haben wir damals einen Song gemacht für die IAA, gab es ein großes Ding und er wollte sie nicht umstellen, hat immer nur 8 nachts gearbeitet, damit er seinen Schlafrhythmus, seinen Biorhythmus nicht umstellen musste. So, also wir haben immer um 1:30 irgendwie angefangen zu arbeiten und sind dann morgens um 10 wieder ins Bett gegangen. Ob das jetzt eine Star-Allüre ist, weiß ich nicht, aber damit, ja, das war schon irgendwie ein bisschen einzigartig. So ist es mir tatsächlich noch nie passiert, dass jemand irgendwie ungehalten wurde oder sowas. Also ich glaube, das sind eher so Rockstar-Märchen von, was weiß ich, von Leuten wie Oasis oder wo auch mal was zu Bruch gegangen ist. Aber natürlich ist es inhaltlich schon anspruchsvoll, alles so zu haben, dass es halt alles funktioniert. Und da bin ich auch jemand, ich bin immer, oder eigentlich im Recording-Prozess ja, aber auch im Dienstleistungsprozess, wenn jemand sowas wie der Maestro Domingo hier ist, also man muss ihn immer mit Maestro ansprechen, da wurde ich auch davor gebrieft vom Produzenten, dann versuche ich ja immer 1-2 Schritte voraus zu sein, um einfach für alles gecovert zu sein. Wenn wir jetzt hier was machen müssen, da muss schon alles vorbereitet sein. Wenn wir essensmäßig, klar müssen diese Menschen irgendwann essen und dann hatte ich natürlich, war ich auch schon vorbereitet, hatte hier im Umfeld schon überall reserviert, okay, wenn wir jetzt bayerisch, dann könnten wir dorthin gehen, wenn wir italienisch, könnten wir dorthin gehen. Ich hatte alles schon so ein bisschen, ich hatte überall Notfallpläne vorbereitet. Trotzdem ist das dann wieder ganz anders gekommen, weil irgendwie hieß es dann, ja, wir brauchen jetzt so und so und so und alles, was ich vorbereitet hatte, hat überhaupt nicht funktioniert. Bis wir dann, also die Story hat dann so geendet, dass wir hier bei uns gegessen haben, im Privaten oben, also bei uns im Wohnzimmer und zufällig kamen noch seine Schwester und sein Onkel aus Chile, kamen gerade zufällig an und wir waren dann eine Gemengelage von, ich glaube, 12 Personen, die alle bei uns am Esstisch saßen und die Vorbereitungszeit bis dahin waren, glaube ich, keine 60 Minuten und ich bin immer noch dankbar, dass meine beiden Omas quasi haben damals unseren ganzen Hausstand mit den kleinen Kindern, die ganzen Spielsachen, die ganzen Sachen, wir hatten, glaube ich, 60 Minuten, um alles ein Stockwerk hochzutragen wegzustopfen, dass es ein repräsentativer Nachmittag werden konnte. Ja. Und danach, das war Fußball-Weltmeisterschaft damals, ja, 2014 war die Session. Danach haben wir noch Mexiko gegen sonst irgendwas angeschaut, er ist ja Mexikaner, also es war eine rundum gelungene Geschichte auf jeden Fall. Ja. War schon spannend.
Mit wem oder was für Projekte machst du lieber? Welche, an denen dein Herz hängt oder Auftragsarbeiten?
Wir haben ja schon gesagt, eigentlich mache ich alles in dem Moment des Machens wirklich gerne. Ja, auch wenn ich persönlich vielleicht nicht so drauf stehe. Ja. Und ich versuche natürlich auch nur Sachen zu machen, also selbst Sachen, die ich liebe, sind ja auch oft Auftragsarbeiten. So ist es ja nicht. Wenn ich jetzt einen Auftrag bekomme, hier und da was zu machen mit einem Künstler, den ich sehr schätze, dann liebe ich das und gehe total dran auf. Leider ist es, oder manchmal kommen natürlich Sachen dazu, die man einfach nur mitnimmt, weil sie gerade reinpassen in den Schedule. Und dann geht man halt da auch, versucht all in zu gehen, aber ist dann manchmal auch, ist ja auch nicht schlimm, wenn man dann wieder, wenn das dann wieder vorbei ist. So. Nein, aber eigentlich mache ich wirklich alles sehr, sehr gern.
Ja, also, aber ich kann mich erinnern, das Blixer Bargeld von den Einschüsse und Neubauten, mal gesagt hat, dass er immer überrascht ist, wie gut seine Arbeiten sind, wenn es Auftragsarbeiten sind.
Ah, das ist ja interessant. Aber da kann ich gar nicht. Ich meine, das Einzige, was hilft, ist diese Geschichte, wenn du eine feste Buchung hast, dann hilft das natürlich auch, deine persönliche Disziplin aufrechtzuerhalten. Wenn natürlich, also von wegen Auftrag, wenn man sagt, okay, 4 Tage passiert genau das, dann hast du in dieser Zeit gar nicht die Möglichkeit, wieder über den Tellerrand hinauszuschauen und wieder zu philosophieren, was könnte man hier machen, ist das der richtige Akkord, oh, muss man da noch was Neues komponieren, sondern dann ist es ja klar, dann gibt es den Timeframe, in dem was passieren muss und dann ist es vielleicht einfacher, sich voll und ganz darauf einzulassen, weil man einfach nicht abgelenkt wird. Aber, ja.
Ich sitze ja hier auf einem Sofa, wie es wahrscheinlich in allen Studios steht. Welche Geschichten erzählt dieses Sofa?
Welche Geschichten erzählt dieses Sofa?
Oder sind das rote Ohren-Geschichten, die jetzt hier gar nicht...
Nee, so, also ich könnte jetzt sagen, what happens in the studio stays in the studio, aber nee, so viel gibt es ja tatsächlich nicht. Ich bin jetzt, also das Sofa, wo du jetzt draus sitzt, das gibt es auch erst seit 4 Monaten irgendwie.
Okay.
Also ja. Es hat leider noch nicht so viel, noch nicht so viel Geschichten und
hat noch
Entwicklungspotenzial. Das liegt jetzt einfach daran, dass ich jetzt Ende Dezember angefangen habe umzubauen. Und eben hier die große Infrastrukturänderung. Früher hatte ich hier nur eine ganz, ganz kleine Sitzgelegenheit. Und, aber es gibt hier keine wilden Geschichten mit Sofas tatsächlich, sondern da sitzen halt Leute drauf.
Noch nicht.
Und auch, man kann hier auch nicht abstürzen, dafür sind die Sofas zu klein.
Du bist ja dann aber auch wieder auf die Bühne gegangen. Du machst Konzerte mit Gil Ofarin zusammen.
Mhm.
Wie hat sich das entwickelt?
Das ist ja eine sehr, sehr schöne Geschichte. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich als Keyboarder oder als in die weite Welt hinausgezogen und wollte irgendwie Rockstar werden. Das hat nicht so ganz geklappt, zumindest also damals nicht. Und dann bin ich eben auf die andere Seite der Studioscheibe gewechselt, habe da jetzt 20 Jahre viel gemacht und habe in der Anfangszeit, so 2000, 2001, bis 2004 auch immer mal wieder noch Künstler begleitet, auch live. Auch so mit Bandprojekten, mit Videodrehs und so und auch mal mit große Konzerte gespielt und so. Also war eine coole Sache, aber immer nur ganz selten. Also vielleicht mal vielleicht 10, 12 Mal im Jahr, dass man irgendwie große Sachen hatte, wo man auch dann mit dem Flieger irgendwo hingeflogen ist und sagt, wow, cool, da spielst du mal hier irgendwie ein großes Ding. Dann habe ich mich sehr stark auf die Tonmeisterei konzentriert und bin dann eben jetzt erst wieder so die letzten 3, 4, 5 Jahre wieder irgendwann mal angesprochen worden, auf die Bühne wieder zu gehen. Und ich sehe mich ja eigentlich jetzt selber nicht als der konzertante Musiker. Also ich führe das jetzt nicht so als mein Portfolio hier, Stefan C. Keyboarder oder sowas. Natürlich spiele ich Klavier, ich spiele das auch gut, macht mir einiges an Freude. Dazugekommen bin ich 2016, nee, stimmt nicht, so 14 das erste Mal wieder seit langer Zeit mit dem Projekt Alex Diehl. Alex habe ich damals auch hier produziert. Er hat hier als junger Künstler mal irgendwann mit großen Träumen hier mal geklingelt und wollte groß rausgebracht werden, so wie du vorher gesagt hast. Daraus hat sich eine ganz tolle, intensive Zusammenarbeit entwickelt am Anfang. Also wir haben da seit 2011, 2012, wir haben einige Jahre zusammengearbeitet. Und er hatte eine Live-Umsetzung und diese Live-Umsetzung konnte irgendwann nicht. Und dann kam die Anfrage, ich glaube, es war 2014, Stefan, wir spielen Support Andreas Gabalier, Zeppelinfeld, Nürnberg, Vatertag im Mai. Hast du nicht Bock? Und das war Dienstag davor. Ich hatte die Platte auch mit ihm aufgenommen, das heißt, ich konnte die Songs, habe ich gesagt, ja klar, voll geil, natürlich mache ich das. Also da hat früher, kennst du ja Zeppelinfeld, das sind ja, das ist eine große Bühne, 15.000 Leute, ist natürlich ein Riesending.
Dann dachte also mir, fast Olympiastadion.
Fast Olympiastadion, genau. Ja. Und dachte mir auch, hey, voll geil, natürlich, warum denn nicht? Dann, wir hatten irgendwie einen kleinen Slot von einer halben Stunde, 5 Songs irgendwie so, das haben wir noch geübt. Dann sind wir da hingefahren und ich weiß noch ganz genau, es hat geregnet wie die Sau. Und ich war so aufgeregt, ich habe mich bei der ersten Nummer so stark auf die Zunge gebissen, dass ich, glaube ich, 2 Songs durch immer wieder, also es hat ganz stark geblutet in meinem Mund und ich musste dieses ganze Blut immer wieder runterschlucken, also die ersten Viertelstunde. Es war Wahnsinn, aber das war so mein erstes Ding wieder. Aber eine riesen Bühne, riesigen Menschen-Dings, war toll. Und aus der Sache habe ich wieder so ein bisschen Blut geleckt und...
Wortwörtlich?
Genau, ja, sehr nice. Und hatten dann tolle Sachen machen dürfen. Wir haben dann eben Gabalier weiterhin supportet, 6 oder 7 Shows mit. Wir haben Waldbühne Berlin machen dürfen, München Königsplatz Open Air, riesen Mengen, aber auch eine kleine Tour, also mit eigenen Venues und sowas. Und habe da wieder reingespitzelt in diese Live-Geschichte. Und mit Gil bin ich auch ganz lustig zusammengekommen 2017. Da hat er gespielt mit seiner damaligen Band. Da hatten die noch keinen Keyboarder, also einfach nur Gitarre, Bass, Schlagzeug. Haben gespielt Rewe Family Days in Hamburg, ein Festival-Slot. Und der Mischer hat mich empfohlen als Sub, weil er konnte nicht, der feste Mischer der Band. Und dann bin ich mit den Jungs hier mit dem Sprinter hochgefahren von München bis Hamburg. Wir mussten eine Nacht davor anreisen, weil wir einen Vormittagsslot auf diesem Festival hatten. Ich mache ja gar nicht so viel live und hatte dieses Pult auch noch nie davor gesehen. Und ich bin da einfach, dachte mir, okay, da fahre ich mal mit, schaue ich mir mal an. Dann habe ich eben im Hotelzimmer nachts mich an meinen Laptop gesetzt und habe diese ganze Show schon mal vorgemischt, weil ich wusste, dass wir am nächsten Tag nur einen Line-Check hatten, gar keinen wirklichen Soundcheck, sondern es ist einfach nur so, Musiker gehen auf die Bühne, wird eingezählt und los geht's. Und da ich jetzt nicht so der Live-Cat bin, also ich weiß schon, wie man mischt und sowas, aber man muss ja auch immer so ein bisschen sich mit der Materie auseinandersetzen, so wo ist welcher Knopf und so. Habe ich das eben alles versucht, im Hotelzimmer vorzubereiten, habe dann meinen ganzen Soundcheck schon gemacht, habe wenig geschlafen. Dann haben wir diesen Gig gespielt und der Gig war Wahnsinn, war wahnsinnig aufregend, aber auch wahnsinnig gut. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann sind wir zurückgefahren, wieder die 10 Stunden von Hamburg zurück und war eine sehr gute Travel-Party, wie man so schön sagt. Und dann sind wir beim Aussteigen in München und gesagt, hey, wenn ihr mal einen Keyboarder braucht, dann bin ich der Richtige, so. Und dann hat es zwei Monate gedauert und dann hat die Band eine Gala gespielt, irgendwo in Erfurt. Und da musste eben auch, mussten auch Songs gespielt werden, die auch, also wurde zum Beispiel She's the One von Robbie Williams, wurde zu einer Preisverleihung gespielt. Und genau, und da war der erste Job quasi, wo sie mich gefragt haben, ob ich da nicht Bock habe mitzumachen. Und seitdem bin ich in diesem Umfeld unterwegs. Also bin dann also von diesem einen Vertretungsjob als FOHler am Mischpult live durfte ich dann jetzt mehr oder weniger da einsteigen und durfte dann 2018 haben wir hatte ein Jubiläum 20 Years Tour und 20 Years EP eine Jubiläums EP aufnehmen mit Gil und der Band. Und dann eine kleine Deutschlandtour fahren mit 22 Terminen und dann eben 2019, 2020 diese Platte auch mit aufnehmen, die letztes Jahr kurz vor der Pandemie rausgekommen ist.
Ja. Und du gehst mit denen auch auf Tour?
Genau.
Ja. Und wenn du dann auf Tour bist, kannst du das genießen, auf der Bühne zu stehen oder denkst du dir die ganze Zeit, da müsste man soundmäßig was machen?
Na, gar nicht. Das finde ich total entspannend. Ich habe auch keinerlei Ambitionen, mich da vorne hinzustellen und irgendjemandem da reinzureden, sondern da muss schon derjenige, der für den Tag der gebuchte Tonmann ist, damit selber zurechtkommen. Ich genieße das wirklich sehr, also mal wieder die andere Seite einfach nur zu bespielen. Da irgendwie, ich habe meine Keyboards und kann mich da artikulieren musikalisch und es ist wirklich ein großer Spaß. Und wir hatten ja so große Ambitionen für letzten Sommer. Wir hatten große Festivals, die schon gebucht waren. Die sind leider alle ins Wasser gefallen durch Covid. Und die Platte ist ja ist letztes Jahr am Ende Februar rausgekommen. Wir hatten eine Woche VÖ, sind auf 5 in den Charts eingestiegen. Und dann, da haben wir so eine, man macht immer zu jedem Release so eine, wie sagt man, Pressetour. Also, dass man einfach in jeder Medienstadt präsent ist. Köln, Hamburg, Berlin, Hannover, München haben wir gemacht. Das haben wir alles noch gespielt, eben schon 8. März, 9. März, 10. März, letztes Jahr, dann 11. März Presse in Berlin, 13. März haben wir noch den Kölner Treff gespielt. Das war dann schon die erste Fernsehshow, die ohne Publikum war. Das war genau die Woche der Schulschließungen.
Ja.
Ich glaube, am 12. war, glaube ich, das Karo das erste Mal zu. Da weiß ich, dass meine Tochter dann schon zu Hause war. Und da sind wir gerade noch so nach Hause gekommen, irgendwie so. Dann die Flugtickets sind dann damals auch schon verfallen und wir sind dann mit der Bahn zurück und dann war erstmal Stillstand für den Live-Bereich.
Ja, und wie sieht es im Sommer 2021 aus jetzt?
Das ist eine große Frage.
Auf Standby.
Wir hatten einige große Veranstaltungen auch geplant. Es gibt dieses wunderschöne Konzept des Strandkorb-Gigs. Da gibt es ja jetzt in Rosenheim auch dieses Jahr ein, zwei, oder da gibt es ja, glaube ich, wirklich viele Veranstaltungen als Ersatz vom Sommerfestival. Wir haben letztes Jahr in Mönchengladbach den Prototypen von diesem Strandkorb-Festival gespielt. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung. 1000 Leute in 500 Strandkörben mit ganz viel Abstand, mit ganz viel in 5 Inseln unterteilt, mit eigenen Toiletten, mit eigener Infrastruktur. Also wirklich tolles Hygienekonzept. Und jetzt durch die letzten Beschlüsse von einer Woche mit der Bundesnotbremse sollen diese Sachen jetzt ja auch alle ins Wanken geraten, zumindest bis Ende Juni. Und jetzt bin ich mir eben, ich weiß es nicht genau, wie es weitergeht. Wir hoffen, dass wir spielen können. Wenn nicht, dann muss man einfach noch mal ein bisschen warten.
Du hast jetzt ganz viel erzählt, was dich ausmacht, was dein Leben und Arbeiten als Produzent ausmacht. Welche Tipps könntest du jungen Künstlern geben, die Potenzial haben und so auf der Schwelle stehen, den nächsten Schritt gehen zu können? Du hast ja schon wahnsinnig viele junge Künstler auch begleitet.
Ich glaube, das Wichtigste, was man jedem mitgeben sollte oder was schon eine kleine Verpflichtung auch ist, was ist der Antrieb für dich selbst? Ist es einfach nur Talent oder ist es, weil du das wirklich machen musst oder machen willst? Wenn du das wirklich machen willst, dann richte dich darauf ein, dass es ein sehr, sehr langer Prozess ist und lass dich dann nicht davon abbringen, wenn es mal nicht so läuft. Ich glaube, das ist wirklich eine der wesentlichen Sachen in dieser jungen Musikgeschichte, Quatsch, in diesem aktuellen Entwicklungsstadium ist einfach halte durch. So, ja, egal ob Covid oder nicht, aber also das ist auch so. Es gibt einfach so viele, aber das ist auch so ein alter Hut natürlich auch, aber bleib deiner Sache treu und versuch dich da nicht davon abbringen zu lassen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Und liebe das, was du tust.
Und klingel mal bei der Mischbatterie.
Oder so. Ja, aber... Ja,
finde ich kann, ja total drollig.
Ich kann ja nur... Ich will mich da nicht mit falschen Federn schmücken. Wenn dann ist man... Man kann es ja nur schürfen, den Diamanten da, der auf einen reinkommt. Aber man ist ja selber nicht der Diamant.
Ja, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort.
Ja, genau. Da bin ich mir auch gerade wie vorbereitet.
Vielen Dank, Stefan C.
Ich wünsche sehr gerne.
Ganz viel Erfolg und noch ganz viele tolle Künstler hier in der Mischbatterie. Und
Dankeschön.
Natürlich hoffentlich, dass 2021 was auf der Bühne geht. Vielen Dank.
Vielen Dank, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 42 mit Stefan C. Aufgenommen am 29.04.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.